Das ist 1 US Indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 17. Juli 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Putih Astuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident Yusuf Kala empfang seinen gambischen Amtskollegen Usaino Darbu. Indonesien und Gambia kooperieren im Protokollbereich für OIC Giver Conference. Die Präfektur Yamanashi will die Beziehungen zu Indonesien intensivieren. Vizekonsul von Japan in Medan besucht RRI Medan. Der Nelson Mandela Welttag wird in Indonesien gefeiert. Unun zu den Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala hat am Montag den 16. Juli 2018 den bilateralen Besuch des gambischen Vizepräsidenten Usaino Darbu im Vizepräsidentenpalast in Jakarta empfangen. Dabei wurde Yusuf Kala von der Außenministerin Yusuf Kala begleitet. Retno Marsudi sagte dabei, der indonesische Besuch von Darbu solle dazu beitragen, Indonesian Tour Giver Conference der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC im November 2019 in Gambia einzuladen. Außerdem werde Indonesien durch diesen Besuch Gambia unterstützen, für diese nächste OIC Giver Conference durch die Fortbildung im Protokoll und die Entwicklung der Kapazität der Polizei Personal for Chubraiten.
Jadi tim kita yang akan ke Gambia membantu mereka adalah
Davu with unser Team Gambia besuchen im Protokoll bereich for Chubilden. Das Team kommt möglicherweise aus dem Außenministerium und der Polizei. Die Polizei wird eine Fortbildung in der Kapazitätsbildung für die Polizei Personal durchführen. Retno Marsudi erklärte weiter, dass das Treffen zwischen Yusuf Kala und Darbu die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung, der Landwirtschaft und des Handels erörtert habe. Dabei forderte Indonesien Gambia die Wirtschaftsgemeinschaft, the West African Länder of the Export Arbeit Indonesians in West African Gebiet zu fördern. Eines der Produkte, das der Faktor zur Steigerung der Exportarbeit in dieses Gebiet sei Rohpalmöl. Die Regierungen Indonesiens und Gambias arbeiten im Protokoll und Sicherheitsbereich für die Gipfelkonferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC in Gambia im November nächsten Jahres zusammen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Montag, den 16. Juli dieses Jahres in Jakarta, dass Gambia als Gastgeberland der nächsten OIC-Gipfelkonferenz eine Unterstützung in Form der Stärkung des Kapazitätsaufbaus vor allem im Protokoll und Sicherheit brauche. Retno Marsudi fuhr fort, für das Gastgeberland der OIC-Gipfelkonferenz in Gambia vorzubereiten, habe Indonesien seit 2017 eine Fortbildung im Protokollbereich für Gambia durchgeführt. Die indonesische Regierung werde bald auch ein Team im Bereich des Protokolls und Sicherheit nach Gambia entsenden, eine Fortbildung durchzuführen und die vorige Fortbildung zu evaluieren. Dieses Team komme aus dem Außenministerium und der Polizei Indonesiens. Indonesien und Japan sind zwei Länder, die sehr enge bilaterale Beziehungen haben. Die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind schon 60 Jahre seit der Unterzeichnung des Japanisch-Indonesischen Friedensabkommens am 20. Januar 1958 geschlossen worden. Seitdem hat die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sich gut entwickelt, einschließlich der Beziehungen der Provinzregierung in beiden Ländern. Ein Beispiel für eine solche Beziehung ist eine Städtepartnerschaft zwischen der Präfektur Yamanashi und der Stadt Yogyakarta. Gouverneur von Präfektur Yamanashi, Hitoshi Goto, sagte vor der Presse in Jakarta, der Residenz des japanischen Botschafters in Indonesien, Masafumi Ishii, in Jakarta am Montag, den 16. Juli 2018, dazu, wünsche sich, dass Beziehungen zwischen der Präfektur Yamanashi und Indonesien intensiviert werden können. Indonesien und Japan sind beide Länder, die enge Beziehung haben. Die Beziehungen beider Länder sind sehr gut. Darüber hinaus mag ich persönlich auch Indonesien sehr. Ich habe mehr als 30 Mal Indonesien besucht. Ich wünsche mir, dass die Ostost-Beziehung zwischen Yamanashi und Indonesien vertieft werden könne. Hitoshi Goto sagte dazu weiter, dass die Partnerschaft zwischen Yamanashi und Indonesien, besonders Yogyakarta, viele Vorteile für beide Länder, vor allem im Tourismusbereich, gebe. Außer der Partnerschaft mit Yogyakarta hat die Präfektur Yamanashi im Tourismusbereich eine Kooperation mit der indonesischen Fluggesellschaft Garuda Indonesia Airlines, die Konnektivität zwischen der Präfektur Yamanashi und verschiedenen Regionen Indonesiens zu erweitern. Die Regierung der Präfektur Yamanashi hat auch die indonesische Schauspielerin Donna Agnesia und ihren Ehemann Dario Sinatria als Sondergesandte der Fonsaf von Indonesien und Yamanashi ernannt. Der japanische Vizekonsul in Medan, Masamu Yamamori, hat den Staatsrundfunk Radio Republik Indonesia RRI in Medan am Montag, den 16. Juli dieses Jahres besucht. Das ist der erste Besuch der japanischen Regierung in Medan zum RRI Medan, während das japanische Konsulat offiziell auf der Sumatra-Insel anwesend ist. dan besuh dinter dacu di informasion uba programa angesih des zeh cisten yarestages dir Indonesia Japanisen becung cu for Brighton. Masamori Yamamori zakte das di Japanisa uns Indonesia Corporation of Sumatra von privaten und staatlichen Seiten im Energie, Bildung und Kulturbereich durchgeführt werde. Yamamori erklärte besonders verschiedene Aktivitäten in Bezug auf den 60. Jahrestag der japanisch-indonesischen Beziehungen in diesem Jahr, die in Jakarta und Medan Nord-Sumatra veranstaltet werden.
Kalau di Jakarta sudah dilaksanakan banyak acara peringatan.
In Jakarta sind viele Gedenkveranstaltungen durchgeführt worden. Zum Beispiel haben wir eine Fußballmannschaft aus Japan eingeladen. Ihr Name ist FC Tokyo und sie hat ein Freundschaftsturnier mit Bayangkara FC in GBK. Am 4. und 5. August veranstalten wir ein Event in Medan. Yamamori zufolge werden einige zweitägige Programme wie Kulturveranstaltungen, der Besuch einiger Gäste aus Japan und Seminar im Medan Club im kommenden August veranstaltet. Des Weiteren brachte der Leiter von RRI Medan, Nawir, seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das japanische Konsulat in Medan mit RRI zusammenarbeiten könnte. Das Treffen des japanischen Vizekonsuls in Medan mit der Führung von RRI Medan Führung wurde mit dem Austausch von Souvenirs beendet. Der saudi-arabische Botschafter in Indonesien, Osama Muhammad Abdullah Al-Suaibi, erhielt den Ehrendoktortitel Honoris Causa von der Indonesischen Bildungsuniversität UPI in Bandung, West Java. Die Verleihung des Ehrendoktortitels wurde in Bandung am Montag, den 16. Juli, in Anwesenheit des indonesischen Ministers für Forschung, Technologie und Hochschulen Muhammad Nasir durchgeführt. Wie die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtete, wurde der Ehrendoktortitel für den saudi-arabischen Botschafter im Bereich der Allgemeinbildung verliehen, da der Botschafter sich Verdienste erworben hat, die Bildung in Indonesien zu entwickeln. Er hat sich auch große Verdienste für indonesische Muslime im Sozial-, Kultur-, Religions- und Wirtschaftsbereich erworben. Der Botschafter Muhammad Abdullah Usama Al-Suaibi hat die Quote der indonesischen Pilger auf 50.000 Visa vermehrt. Dank seiner Initiative hat er auch das Moratorium zur Entsendung der indonesischen Arbeiter nach Saudi-Arabien aufgehoben. Der Nelson Mandela Welttag 2018 wird in Indonesien gefeiert werden. Der Nelson Mandela Welttag ist der Tag, der 2009 von der UN-Generalversammlung benannt wurde. Die Benennung des Nelson Mandela Welttages soll dazu dienen, Nelson Mandela Anti-Apartheid-Aktivist oder Diskriminierung von Schwarzen aus Südafrika und seine Leidenschaft für die Verbesserung der Welt zu gedenken. Die ausführende Direktorin des Informationszentrums der Vereinten Nationen UNIK in Jakarta, Esila Maravanyika, sagte am Montag, den 16. Juli dieses Jahres, in einem Sonderinterview mit der Stimme Indonesien in Jakarta, dass man den Nelson Mandela Welttag 2018 in Indonesien am 18. Juli beim Besuch im Kindersozialhaus PSAA 3 in Tebet, Yogyakarta feiern.
Okay, so we are joined hands with the South African embassy, like I said, and we are going to.
Okay, dann schließen wir uns der südafrikanischen Botschaft an und wir gehen ins PSAA 3 Haus. Es ist das Haus für Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren. uns die Mädchen gehen zur Schule und wo sie sozusagen möchten. Wir sagen, lass uns gehen und das Mädchen sehen und das etwas für die Mädchen, gib den Mädchen Zeit sehen und ihnen etwas geben. Esila Marafanyika, sagte weiter, der Haupttrack des Welttages von Nelson Mandela sei es, die Weltgemeinschaft zu ermutigen, eine gute Veränderung für die umliegende Gemeinschaft zu schaffen. Laut Esila fand es unik, Jakarta diesen Geist in Indonesien während des Besuches letztes Jahres in einer Gartengemeinschaft in Jakarta, die Gemeinschaft durch ihre Ideen und Aktivitäten befähigen konnte. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.837,52 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.486,90 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.366 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, Westjava, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurswelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 um 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Kommentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Die Frist der Registrierung der legislativen Kandidaten wird nie verlängert, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am Dienstag, den 17. Juli 2018, ist die Frist für die Registrierung von Kandidaten für legislative Mitglieder.
Wiberatsbekan hat die Nationale Wahlkommission KPU die Stufe der Registrierung bis zur Bestimmung der legislativen Kandidaten für die allgemeinen Wahlen 2019 festgelegt. Die Bekanntgabe darüber hat vom 1. bis 3. Juli 2018 stattgefunden. Die Stufe zum Beantragen der Kandidatenliste findet vom 4. bis 17. Juli statt. Einige politische Parteien haben begonnen, um ihre Kandidaten für die Mitglieder des Repräsentantenhauses DPR zu registrieren. Die Parteien haben sie für die Allgemeinwahlen 2019 in die Wahlkommission KPU am Montag, den 16. Juli 2018 beantragt. Aufgrund der offiziellen Zeitplans der KPU gibt es mindestens 7 politische Parteien, die ihre Kandidaten registrieren haben. Die Parteien sind NasDem, die Indonesische Solidaritätspartei, die Nationale Auferstehungspartei PKB, die Bekarya Partei, die Golkar Partei, die Perindo Partei und Indonesische Justiz- und Einheitspartei PKPI. Ach, andere politische Parteien haben aber ihre Kandidaten noch nicht registriert und haben nur die Zeit bis Dienstag dieser Woche. Die politischen Parteien sind die Nationale Mandatspartei PAN, die Demokratische Partei des Kampfes Indonesien PDIP, die Demokratspartei, die Gerindra Partei, die Partai der Indonesischen Wandelsbewegung Garuda, die Hanura Partei, die Gerechtigkeit und Wohlfahrtpartei PKS und die Vereinigte Entwicklungspartei PPP. Der KPU-Kommissionär Ilham Saputra hofft, dass die politischen Parteien bei der Registrierung der Namen von Legislativkandidaten bestimmen müssen, dass die Namen keine Probleme bei der Datenverarbeitung der politischen Parteien haben. Es gibt keine Daten, die zurückgebracht oder korrigiert werden müssen. Er hat auch ermahnt, dass bei der Datenverarbeitung es keine ehemalige korrupte Gefangene als legislativen Kandidaten gebe. Der Grund dafür sei, dass die KPU den Verifizierungsprozess der Dateien der Legislativkandidaten von Ex-Korruptionsgefangenen sicher nicht bestehen lasse. Die steht in der KPU-Verordnung Nummer 20 von 2018, die von Teilnehmern und politischen Parteien befolgt werden muss. Darüber hinaus hat die KPU keinen Plan, Registrierungszeit zu verlängern, da die KPU sich die Sorge darum macht, dass dies darauf am Wahltag beeinflussen wird. Man hat aber die Frage gestellt, warum einige politische Parteien sich entschieden haben, ihre Kandidaten nur 2 Tage oder sogar einen Tag vor der Frist zu registrieren. In der Tat müssen sie die Ahnung haben, dass es für die Kandidaten selbst riskant wäre. Ein Kandidat hätte beim Verifizierungsprozess möglicherweise noch keine komplette Dokumente, sodass er keinen Erfolg hätte, den legislativen Kandidaten zu werden. Dies wird dem legislativen Kandidaten und der politischen Parteien schaden. Oder wird die KPU großzügig sein, zusätzliche Zeit für Kandidaten bereitzustellen, ihre Dokumente zu vervollständigen und Voraussetzungen als legislative Kandidaten zu korrigieren? Dies sollte nicht passieren. Die KPU sollte ein Vorbild werden oder die Legislativkandidaten und ihre Parteien über die Bedeutung einer Disziplin lehren. Die Disziplinbildung ist notwendig, sodass sie mit voller Verantwortung arbeiten und den Sitzungen im Parlament beiwohnen werden, wenn sie später als legislative Mitglieder ausgewählt wurden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. Juli. Wir beginnen mit dem 17. Juli 1994, an dem Brasilien Sieger des Weltpokals zum vierten Mal wurde. Brasilien hat in der Weltfußballgeschichte geschrieben, indem es als erstes Land den Weltpokal in den USA zum vierten Mal gewann. Im abschließenden Partiefinale in Los Angeles am 17. Juli 1994, das mit dem ersten Elfmeterschießen im Weltpokalfinale enden musste, konnte Brasilien Italien mit 3:2 nach einem Spiel von 2x45 Minuten und weiteren 2x15 Minuten besiegen. Wir kommen nun zum 17. Juli 1998, an dem sich der größte Tsunami in Papua-Neuguinea ereignete. Nachdem sie am 17. Juli 1998 von zwei starken Erdbeben der Stärke 7,1 auf der Richterskala erschüttert worden war, traf eine große Welle namens Tsunami die Nordküste Papua-Neuguineas. Drei große Wellen über 10 Meter Höhe sind die Auswirkungen des Bebens, das 7 Küstendörfer überschwemmte und mehr als 2000 Menschen tötet. Als Folge der Katastrophe verloren mehr als 6000 Menschen ihre Häuser. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit 17. Juli 2000, an dem Bashar al-Assad als Präsident von Syrien vereidigt wurde. Bashar al-Assad wurde Präsident von Syrien, um die Präsidentschaft von Hafez al-Assad zu übernehmen, der kein anderer als sein eigener Vater war, und am 10. Juni 2000 nach 30 Jahren an der Macht starb. Der Aufstieg von Bashar al-Assad zum Präsidenten kann nicht von Verfassungsänderungen in Syrien getrennt werden. Unmittelbar nach dem Tod von Hafez al-Assad legte das syrische Parlament ein Mindestalter für den Präsidenten von nicht mehr 40 Jahren, sondern 34 Jahren fest. Diese Änderung erlaubte es dem Sohn von Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, der damals 34 Jahre alt war, zum Präsidenten gewählt zu werden. Damit konnte er als Präsident ohne einen Konkurrenten kandidieren. Bashar al-Assad wurde dann am 17. Juli 2000 für die 5-jährige Amtszeit formell eingeweiht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Pancasila hat die indonesische Nation eine, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Staatsideologie Pancasila ist ein lebendiger Wert in der indonesischen Gesellschaft. Pancasila gehört einer individuelle oder einem Regime nih. Pancasila ist ein gemeinsames Eigentum der indonesischen Nation. Pancasila vereinigt die indonesische Nation. Die sagte der Leiter des Sekretariatsbüros der Volksversammlung Forum MPR, Muhammad Rijal, als er über die vier Säulen des indonesischen Staates die Mitglieder der Polizei von Citra Bhayangkara in Curug Tangerang am Sonntag den 15. Juli 2018 informierte. Bei dieser Gelegenheit lud die Volksversammlung MPR die Mitglieder von Citra Bhayangkara im Polizeidistrikt in Curug dazu ein, die Pancasila lehren im Alltag umzusetzen. Muhammad Rijal sagte dazu weiter, die Gründer der Nation Indonesien haben die nationale Identität durch den langen Prozess und die lange Geschichte formuliert. Endlich konne die nationale Identität in den fünf Prinzipien der Staatsideologie Pancasila formuliert werden. Rijal erklärte, es gebe immer noch viele Menschen, die fünf Prinzipien der Pancasila nie auswendig lernen und besonders die Werte von Pancasila nie üben. Tatsächlich ist Pancasila ein lebendiger Wert in der Gesellschaft. Pancasila sollte nicht nur auswendig gelernt, sondern auch im Alltag umgesetzt werden. Rijal gab ein Beispiel, dass es im ersten Prinzip der Pancasila Glauben an einen Gott gehe. Die Ausübung der Religionslehren für Religionsgemeinde sei eine Implementierung des ersten Prinzips der Pancasila. Wenn jemand religiös ist und die Religionslehre gut ausübt, wird dann es das Verhalten beeinflussen. Des Weiteren sagte Rizal, dass Pancasila die indonesische Nation vereine. Pancasila sei in der Reise der indonesischen Nation getestet worden. Er teilte mit, dass die anderen Länder, wie die Vereinigten Staaten, die Pancasila loben. Rizal wies darauf hin, dass die Sowjetunion spaltbar zu den 15 Ländern sei. Jugoslawien sei auch zu den 6 Ländern spaltbar. Die arabischen Länder wie Syrien führen nun einen Bürgerkrieg. Aber Indonesien als ein großes Land mit der ethnischen, sprachlichen und religiösen Vielfalt, das anfällig für spaltbar ist, kann sich einigen, da Pancasila die indonesische Nation einigen kann. Inzwischen sagte der Kommissionär des Beratungsrates der Bildungsbehörde für die Pancasila-Ideologie BPIP Mahfud MD bei der islamischen Vorlesung von Abuya Muhtadi in Pandeglang, Banten am Montag, den 7. Juli 2018 dazu. Islam akzeptiere sel Pancasila als Staatsideologie Indonesien. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, Westjava, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurzwelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden Ihnen nun den Pondok Rakat Strand in Lombok, West Nusa Tenggara vorstellen. Bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesien in Jakarta. Außer auf der Kurzwelle 3320 kHz können Sie auch unser Programm über Livestreaming in www.voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, außer der Bali-Insel ist Lombok eines der populären Touristenziele in Indonesien. Die Schönheit der Strände in Lombok lockt lokale und ausländische Touristen an, um Urlaub zu machen. In Lombok gibt es außer der Strände wie den Kuta Strand, Tanjung An, Lobster Bay, Ampenan, Senggigi und Malimbo auch andere interessante und schöne Strände. Einer der Strände ist Tanjung Krakat Strand. Er liegt im Sukamulya im Osoh Gadingdorf im Pinggabaya Distrikt im Os Lombok Pecik. Dieser Strand ist sehr groß mit schwarzer Sandausdehnung. Die Hälfte dieses Küstengebiets ist mit dem sogenannten Jerangjang Gras bedeckt und vom Rembiga Bäumen umgeben. Liebe Zuhörer, der Pondok Rakat Strand ist auch als der Tanjung Gali Strand bekannt, denn es gibt viele Krakat Hutten, die sich am Strand aufreihen. Hier treffen sie die Fischer aus dem Osboh Gadingdorf und Umgebung, bevor sie Fische mit großen Netzen fangen in den sogenannten Krakat. In diesen Hutten ruhen die Fischer aus und teilen die Fische. Die Anziehungskraft dieses Strandes besteht in den großen Wellen. Viele Touristen, die den Urlaub an diesem Strand machen, verbringen ihre Zeit beim Surfen. Das Schwimmen ist auch die Lieblingsaktivität an diesem Strand. Darüber hinaus können die Touristen auch zelten und Fußball auf den schwarzen Sandausdehnung spielen. Liebe Zuhörer, der Pondok Rakat Strand wird von verschiedenen interessanten Fotospots ausgestattet. Eines der Fotospots ist der Pre-Wedding Fotospot. Da wird Holz ausgestapelt und der Hintergrund von einem Tuch bedeckt, sodass ein Podest für ein Brautpaar während der Hochzeit entsteht. Viele Touristen besuchen sehr gerne diese Stelle. Außer des Pre-Wedding-Fotospot gibt es auch in Pondok Rakat den Fotospot des Pengintaian Ikan, das heißt Fish Ausschau. Dieser Spot ist an einem Lelanjon, einem kurzeren Turm. Von diesem aus können die Besucher den großen und weiten Strand sehen. Ein anderer Besichtigungspunkt ist der Pilztisch, der aus Kokosnussholz hergestellt ist. Er besteht aus einem Tisch und vier Stühlen. Hier können die Touristen sitzen und ausruhen, sowie die Schönheit des Strandes genießen. Musik. Liebe Zuhörer, die andere interessante Aktivität an diesem Strand ist Baltalet, ein Spa auf natürlichem Wege. Die Touristen können ihren Körper, vor allem ihre Füße bis zur Taille, im Sand begraben lassen. Dies kann Rheuma und Gicht heilen, da dabei die Muskeln der Füße und der Taille eine Massage bekommen, sodass die Blutzirkulation reibungslos ist. Im Allgemeinen können die Touristen, die ihren Körper im Sand begraben lassen, das Baltalet nur in 10 bis 30 Minuten durchführen, denn je länger der Körper im Sand begraben wird, desto stärker ist die Massage. Die Spa aus natürlichem Wege Baltalet wird mir mehr Spaß am Abend durchgeführt. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema der Pondok Rakat Strand von der Stimme Indonesien. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimme Indonesien, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Saya Mahasiswa, auf Deutsch, ich bin Student. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 3325 kHz und auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Saya Mahasiswa auf Deutsch, ich bin Student, vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederhören. Die Lage ist im Familienraum des Hauses von Joko. Toni und Indah diskutieren über den Beruf. Toni will den Beruf von Indah erfahren.
Indah, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? Auf Deutsch, wo arbeitest du? Aku masih kuliah. Aku masih kuliah. Auf Deutsch, ich studiere. Oh, kamu mahasiswa. Oh, kamu mahasiswa. Auf Deutsch, also du bist Student. Jurusan apa? Jurusan apa? Auf Deutsch, in welcher Abteilung? Jurusan geografi. Jurusan geografi. Auf Deutsch, in der Abteilung der Geografie. Astoni endah, den Beruf fragte, antwortet endah, aku masih kuliah. Aku masih kuliah. Auf Deutsch, ich studiere. Gewöhnlich als ein Indonesier seinen Status als Student an einer Universität erwähnt, wird er sagen. Saya mahasiswa jurusan ekonomi. Saya mahasiswa jurusan ekonomi. Auf Deutsch, ich bin Student in der Wirtschaftsabteilung. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. Auf Deutsch, ich bin Student der Universität Indonesia. Als ein Indonesier sagte, dass an der Universität studiert, wendet man die Phrase saya kuliah di, saya kuliah di. Auf Deutsch, ich studiere an. Dann folgt der Name der Hochschulen. Beispiel: saya kuliah di ITB. Saya kuliah di ITB. Auf Deutsch, ich studiere in ITB. Asma sie den Beruf fragt und sie nicht arbeiten und nicht studieren, können sie beantworten. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Auf Deutsch, ich arbeite nicht. Oder wenn sie gerade ihr Studium abgeschlossen haben, können sie sagen, saya baru lulus kuliah dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Saya baru lulus kuliah dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Auf Deutsch, ich habe mein Studium abgeschlossen und suche einen Beruf. Wenn Sie ein Student sind, stellt man gewöhnlich die Frage: kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Auf Deutsch, wo studieren Sie? Jurusan apa? Jurusan apa? Auf Deutsch, in welcher Abteilung? Semester berapa? Semester berapa? Auf Deutsch, in welchem Semester? Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch wieder hören.
Anda, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Nachdem Sie das Gespräch mit dem Thema Saya Mahasiswa auf Deutsch, ich bin Student gehört haben, werden wir Ihnen eine Übung geben. yang diserubung zoltan si ira familia oh bahasa Indonesia vorstellen. Indem sie folgende Fragen beantworten. Wie viele Familienangehörigen haben Sie? Auf Indonesisch, berapa jumlah anggota keluarga Anda? Berapa jumlah anggota keluarga Anda? Sind Sie das erste Kind? Auf Indonesisch, Anda anak pertama? Anda anak pertama? Wie viele Geschwister haben Sie? Of Indonesis, berapa jumlah saudara Anda? Berapa jumlah saudara Anda? Was ist der Unterschied zwischen deinem Alter und deinem Bruder? Of Indonesis, berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Beispiel, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Als Übung sehen Sie bitte Ihre Tonaufnahme auf Indonesisch an unsere E-Mail voi@voinews.id. Der gewählte Absender, der uns diese Übung beantwortet und sieht, wird einen interessanten Preis bekommen. Die Gewinner dieser Übung werden im nächsten November veröffentlicht werden. Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige malaysische Lieder. So bleiben Sie bei uns der Stimulations. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Undangan Merah Jingga oder die Orange Einladung. Das von dem Sänger Boy Sandy gesungen wird. Das Lied, das Thema das gebrochene Herz hat. Erzählt über jemanden, der die Einladung von seiner Geliebten bekommt. Er hofft, dass seine Geliebten im Glück leben kann. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Undangan Merah Jingga. Gute Unterhaltung.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525. Oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.